Hereinspaziert, Herr Warnecke.
Guten Tag, Herr Flügge. Freue mich, da zu sein.
Herzlich willkommen, auch herzlich willkommen an alle Zuhörenden zu unserem Podcast. Herr Warnecke.
Herr Flügge.
Was würden Sie denn sagen, wenn man Ihnen gegenübertritt, und bin jetzt ganz vorsichtig, kennzeichne jetzt gleich das als Zitat, was ich zu Ihnen sage, wenn man zu Ihnen sagen würde, Sie promovierter Arsch?
Ja, kommt immer drauf an, wer das sagt und welche Gesichtsmimik derjenige oder diejenige dabei hat. Bei dem einen oder anderen würde ich es auch noch als Kompliment verstehen.
Also man muss ja sagen, ein Teil dieser Sache ist ja korrekt, ne? Also
ja. Suchen sich eins aus.
Ja, also wir gehen davon aus, dass derjenige, der das zu Ihnen sagen würde, nicht an Ihrer Dissertation interessiert ist. Aber kennen Sie den Fall des promovierten Arsch?
Ehrlich gesagt nicht, nee, nein.
Also ich sage das jetzt auch gar nicht mehr so häufig, weil wir haben ja auch schon mal festgestellt, meine Kinder hören das regelmäßig und eigentlich will ich gar nicht, dass sie diese Worte von mir aus meinem Mund hören. Also es geht um einen mietrechtlichen Fall.
Ja.
In München.
Okay.
Es klingelt nicht bei Ihnen?
Nein.
Also es gab ein Urteil in München, da hat der Mieter zu seinem Vermieter gesagt, er sei ein promovierter Arsch. So. Und das hat das Amtsgericht München hat festgestellt, das sei dem Vermieter nicht zuzumuten, ja, und das Mietverhältnis ist so zerrüttet, dass es nicht mehr fortgesetzt werden kann und es ist ein Kündigungsgrund, die Beschimpfung.
Macht auch durchaus Sinn, denn wahrscheinlich wird der Mieter das in einer sehr abfälligen Weise zu dem Vermieter gesagt haben.
Ich glaube, die Art und Weise muss man gar nicht mehr diskutieren, der Inhalt spricht irgendwie für sich, wobei ich jetzt einschränken muss, es gibt auch noch ein weiteres Urteil aus München, nämlich da hat die Vermieterin ihren Mieter oder ihren Vermieterin als böse Hexe im Märchenland bezeichnet. Und da hat das Amtsgericht München gesagt, das sei jetzt, die Beleidigung sei nicht so weitgehend, dass das Vertrauensverhältnis zwischen beiden Parteien zerrüttet wäre. Also,
okay. Eine Hexe im Märchenland. Gut, das ist natürlich, das kommt eben auch auf das Märchen an. Denn die Hexe kann auch mal nett sein, oder? Oder gibt es noch böse Hexen in Märchen?
Ich dachte eigentlich, Hexen sind immer böse. Auf jeden Fall wurden sie auch immer verbrannt.
Gibt es nicht auch diese Kindererzählung dieser kleinen Hexe, die immer.
Es gibt die kleine Hexe, die ist ganz positiv belegt.
Naja, also. Und Märchenland ist ja auch nicht so schlecht.
Wir wollen heute, und das wollte ich sozusagen hiermit eröffnen, das Thema, es geht ums Mietrecht heute. Und insbesondere.
Sie wollten also nicht zwischen den Zeilen einfach mal eine Beleidigung rüberwachsen lassen.
Nein, ich wollte vielleicht wollte ich eigentlich nur hervorheben, dass sie promoviert wurden.
Ach so. Ja.
Und
ich, Sie auch.
Ich auch.
Wenn man könnte den Satz jetzt
man auch, könnte den Satz auch umdrehen in meine Richtung.
Ihre Frau säuselt Ihnen den Satz ins Ohr, Sie promovierte Arsch, dann ist es vielleicht gar nicht beleidigend.
Genau, da kommen wir wieder zum Thema Art und Weise.
Genau so ist es.
So.
Und wer es zu wem sagt.
So. Es gibt nämlich Neuigkeiten in Deutschland. Die Mietpreisbremse wurde verlängert. So, es ist ein großer Zankapfel.
Jetzt darf schon. Ich Ihnen gleich widersprechen?
Die Mietpreisbremse wurde nicht verlängert?
Die Mietpreisbremse soll verlängert
werden. Soll verlängert werden.
Haben die Regierungsfraktionen beschlossen, wollen das jetzt ins Bundeskabinett bringen und anschließend durch den Deutschen Bundestag. Und dann könnte man den Satz sagen.
Gut. Vielen Dank, dass Sie da nochmal sozusagen an der Präzisionsschraube drehen. Vielleicht gebe ich Ihnen auch gleich jetzt nochmal die Gelegenheit, ein bisschen die Genese der Mietpreisbremse so herbeizuerzählen. Also das ging los, nämlich vor
mit Angela Merkel.
Ja.
In ihrem vorletzten Wahlkampf sogar schon, als sie, um das Thema abzuräumen, schlicht und ergreifend gesagt hat, ja, ist eigentlich eine gute Idee, wir führen die Mietpreisbremse ein. Der Befürworter war damals der Deutsche Mieterbund und sagte, gut, für 5 Jahre ist das eine gute Idee, das muss ein vorübergehendes Schmerzmittel sein, ganz tolle Sache. Und es kommt, ich glaube, das haben wir auch im Podcast schon
mehrfach,
zehnmal erwähnt, wie es kommen musste. In einer Demokratie fehlt den meisten Politikern die Stärke zur Abschaffung der Mietpreisbremse. Das hat es in der Demokratie noch nie gegeben. Und so haben wir die Mietpreisbremse immer noch. Beziehungsweise der Ampelregierung fehlt jetzt auch die Stärke festzustellen, dass der Mietwohnungsmarkt auch durch die Mietpreisbremse aus dem Ruder läuft. Man belässt es lieber dabei und verlängert sie noch ein weiteres Mal. Und das will man eben machen, weil auch die erste Verlängerung, für den Zeitraum von 5 bis 10 Jahren Mitte nächsten Jahres ausläuft. Und wenn man eben in den Zeitraum 10 bis 15 Jahre hineingehen will, muss man jetzt die bundesrechtlichen Grundlagen schaffen, damit sie dann ab dem nächsten Jahr verlängert werden.
Also grundsätzlich ist die Mietpreisbremse jetzt nicht vom konkreten Inhalt, aber vom allgemeinen Inhalt ja erstmal oder vom allgemeinen Wesen ein Gesetz, wie wir es uns alle wünschen, ja. Also ein Gesetz, was man regelmäßig wieder überprüft, ja, und nicht irgendwie bis in alle Ewigkeiten erstmal festsetzt.
Ach so, jetzt war ich im Moment, war ich jetzt erstaunt, dass die Mietpreisbremse.
Nein, genau. Also, ne, ich meine nur von der allgemeinen Form, also ne? Wir wünschen uns ja alle eher Gesetze, die nicht auf unbefristete Zeit laufen, sondern die man regelmäßig überprüft, ob sie noch den aktuellen Gegebenheiten in unserem Land, ob sie den Anforderungen entsprechen. So. Und bei der Mietpreisbremse war es so, die wäre jetzt ausgelaufen und es gab auch Diskussionen innerhalb der Ampel, ob sie verlängert werden. Und jetzt haben sich eben die Befürworter der Mietpreisbremse durchgesetzt. Da gab es ein ganzes Mietrechtspaket, was eigentlich auf den Weg gebracht wurde. Vielleicht können Sie darauf nochmal eingehen.
Ja, ist und das ist, sagen wir dann, die vor allen Dingen sehr schöne Seite der Medaille. Die Mietpreisbremse ist jetzt gegen die Vorratsdatenspeicherung in der Quick-Freeze-Variante sozusagen durch die Fraktionen auf den Weg gebracht worden. Sauren Drops, den müssen wir jetzt schlucken, ganz bitter, wird den Wohnungsmarkt sicherlich noch weiter verschlechtern. Ich kann mich nur wiederholen, mantraartig, deswegen gehen wir nach Karlsruhe. Das erste Urteil, das wir ja auch mit erstritten haben zur ersten Mietpreisbremse, hat ja von der Tonalität den Weg gelegt und klar gesagt, die Befristung ist einer der ganz zentralen Legitimationsgründe für die Mietpreisbremse, Befristung auf 5 Jahre. Wir haben jetzt, wie gesagt, zur Beschlussfassung anstehenden Zeitraum 10 bis 15 Jahre. Insofern bin ich da sehr froh, dass sehr zuversichtlich auch, dass wenn die Politik nicht die Kraft hat zu sagen, das muss jetzt enden, dass zumindest das Verfassungsgericht die Kraft und den Willen hat, das Ganze zu beenden. Das ist ja dann auch schon mal zumindest ein Silberstreif am Horizont, was aber wirklich positiv ist, dass die weiteren Themen, die in verschiedener Tiefe im Koalitionsvertrag verankert waren, mal als wir machen das definitiv, wie beispielsweise bei der Senkung der Kappungsgrenze, bis zu wir müssen das mal prüfen und gegebenenfalls optimieren, nämlich mit Blick auf die Mietspiegel, dass diese ganzen Themen jetzt auf Eis gelegt sind, weil da eben objektiv kein Bedarf nachweisbar ist, weil auch gerade die kommunizierten Ziele, warum man das macht, sich damit gar nicht erreichen lassen.
Also darauf möchte ich nochmal eingehen. Punkt 1, die Kappungsgrenze. Was sollte dort passieren und ist jetzt erfreulicherweise nicht passiert?
Mit dem Hinweis, dass man die explodierenden Mieten begrenzen möchte, sollte die Kappungsgrenze ein weiteres Mal gesenkt werden.
Was ist die Kappungsgrenze?
Die Kappungsgrenze, das ist dann eben das Spannende, ist eine Limitierung im Rahmen der ortsüblichen Vergleichsmietenerhöhung. Das heißt, wenn ein Vermieter seine Miete erhöhen möchte, hat er als absolute Obergrenze die ortsübliche Vergleichsmiete, die man im Regelfall aus dem Mietspiegel ermittelt. Und auf dem Weg dorthin darf er nach der heutigen Lage, wenn es nicht schon ein Gebiet ist mit angestandenem Wohnungsmarkt, maximal 20% erhöhen. Es betrifft also nur diese Kappungsgrenze diejenigen Vermieter, die mindestens 20% unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete sind. Also wenn die ortsübliche Vergleichsmiete 10 Euro beträgt, dann kann überhaupt nur ein Mieter, der nur 8 Euro Miete nimmt, von dieser Kappungsgrenze betroffen sein. Oder nehmen wir hier mal die Berliner Durchschnittsmiete, knapp 8 Euro, 20% darunter. Das bedeutet Miethöhe 6,20 Euro oder ähnliches. Vermieter, die derart günstige Mieten anbieten, die ja nun echt fair und sozial und gerecht sind, die wären von der Kappungsgrenzensenkung betroffen. Aber all diejenigen, die dauernd die Miete erhöhen, immer ans Maximum rangehen, für die wäre diese Klausel gar nicht relevant geworden. Also eine Bestrafung der gerechten und fairen Vermieter. Und das auch noch verbrämt mit den Worten, man will die Mietpreisexplosion verhindern. Das ist schlicht und ergreifend populistische Mietenpolitik.
Also man wollte, um das mal nochmal vereinfacht zu sagen, man wollte die Möglichkeit der Erhöhung für sowieso schon geringe Mietpreise, die Möglichkeit der Erhöhung wollte man noch limitieren.
Genau.
Die Stufen, die Sprünge, die man dort hätte machen können. Und da kam es jetzt eben, also das wurde abgeräumt.
Das wurde abgeräumt mit dem Hinweis, dass die Empirie hier gar keinen Handlungsbedarf ergibt, was ja auch nachvollziehbar ist, weil diese Sprünge in der Höhe praktisch nicht stattfinden, weil diese Mieterhöhungen auch nicht zu dramatischen Verteuerungen des Wohnens führen, weil es eben auf niedrigen Niveau ist.
Zweiter Punkt, Mietspiegel.
Mietspiegel war ein eben solcher Manipulationsversuch. Da wurde immer gesagt, man möchte gerne die Qualität der Mietspiegel verbessern, indem man eine breitere Datengrundlage bekommt. Das ist erstmal ein absolut korrekter und lobenswerter Ansatz. Je mehr Daten man hat, desto präziser ist die errechnete ortsübliche Vergleichsmiete. Was jetzt aber der Vorschlag konkret war, war zu sagen, wir erweitern den Betrachtungszeitraum. Und da kann man ein schönes Beispiel nehmen, habe ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt, die Preise für Currywürste. Nehmen wir mal an, Sie dürften mit Ihrem Imbiss, an dem Sie im Wochenende schuften, nur die ortsüblichen Vergleichs-Currywurstpreise aufrufen, um die zu verkaufen. Dann wäre das aktuell, so sagt das Statistische Bundesamt, 6 Euro pro Würstchen.
Wie? Gibt einen Preis beim Statistischen Bundesamt
für die Currywürste? Ja, ist so. Oder Bratwürste.
Das ist ein Witz, ne?
Wird ermittelt? Nein.
Nein.
Okay. Wir ermitteln in Deutschland alles. Sie haben ja schon mal gehört, dass wir etwas versinken in Bürokratie. Es ist tatsächlich so, auch die, es waren Bratwürste, nicht Currywürste. Ich muss in Berlin liegen, weil dass ich Currywürste gerne mag, dass ich es gerade sagte. Also Bratwürste, nee, Entschuldigung, Pommes frites. Sehen Sie mal, ich bin völlig im Junkfood untergegangen. Ja. Die 6 Euro ist der Portionspreis des Jahres 2023 für eine Kioskportion Pommes frites.
6 Euro, so viel?
Ist mittlerweile der ermittelte, vom Statistischen Bundesamt ermittelte Preis. Jetzt kommt der Clou.
Aber dann kaufen die nur auf der Kühe ein, in Düsseldorf?
Nein, das ist der amtlich ermittelte Durchschnittspreis für Deutschland. So, jetzt kommt das Ding, wenn Sie jetzt zurückgehen, ich glaube 2020 lag es bei 4 Euro, 2015 bei 3 Euro. Und wenn Sie jetzt halt sagen, die ortsübliche Vergleichsmiete, wie sie ursprünglich gedacht war, ist der jetzt aktuelle Preis, dann hätten Sie als ortsübliche Vergleichshöhe 6 Euro für Ihre Portion Pommes am Imbiss. Wenn Sie jetzt aber sagen, wir erweitern den Betrachtungszeitraum auf die vergangenen 8 Jahre, das war der Wunsch, der im Koalitionsvertrag drin stand, dann kommen also die Preise 6 Euro von diesem Jahr zurück bis ins Jahr 2016, wo es eben 3 Euro waren, rein. Dann wird gemittelt und dann kommt eben als Ergebnis bei raus, die ortsübliche Vergleichsbepreisung für eine Portion Pommes frites beträgt derzeit 3,80 Euro. So, und das ist der Skandal. Natürlich ist es gut, mehr Daten zu haben, um einen Vergleichspreis zu ermitteln. Aber durch eine zeitliche Rückversetzung kommen natürlich viel geringere Preise rein. Und durch die derzeitige Inflation, die wir nun mal in Deutschland gehabt haben, führt das dazu, dass der Vergleichspreis weiter abgesenkt wird. Und genau das sollte mit der Vergleichsmiete gemacht werden. Absolut skandalös. Wie gesagt, auch mit dem falschen Label versehen. Und auch das kommt nicht, weil es ja in der Tat nicht miteinander zusammenhängt und eben wissenschaftlich gar nicht nachweisbar ist, dass eine Ausweitung des Betrachtungszeitraums eine Qualitätsverbesserung.
Okay, also bevor jetzt, ich habe das Gefühl, mein Gehirn ist schon ganz frittiert von Ihren ganzen Pommes- und Currywurst-Geschichten.
Ich dachte, das wäre ein schönes Bild mit den Pommes frites.
Ja, es war vor allen Dingen jetzt aber auch ein sehr langes Bild.
Okay. Ne?
Und also ich möchte es kurz zusammenfassen für Menschen mit frittierten Gehirnen wie mich, also der Betrachtungszeitraum für die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete in Mietspiegel sollte historisch rückwärts verlängert werden. Dadurch, dass es historisch gesehen einfach geringere Mieten gab, wäre sozusagen der tatsächlich ermittelte Mietspiegelpreis dann insgesamt geringer gewesen. Das ist mal so ganz einfach für den einfachen Pommesesser.
Ich weiß jetzt nicht, ob das so jetzt wirklich viel einfacher war, aber
letztendlich ist es so, die Sache wurde abgeräumt.
Wenn das so ist, wenn es alle verstanden haben, ist gut.
Die Sache wurde abgeräumt, wahrscheinlich auch dank Ihrer Arbeit. Und
gut. Also wir versuchen mit Sachinformationen zuzuliefern und das jetzt hier vom
Und das haben Sie in Form von Curry, Brat und Würsten und Pommes beim Justizminister.
Nee, der hat noch nie eine Bratwurst oder Portion Pommes von mir bekommen. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, der ist auch so asketisch und schlank. Ich glaube, der isst keine Bratwurst.
Der isst nichts Frittiertes.
Und Pommes da. Das wissen Sie sogar, wunderbar.
Der isst nichts Frittiertes.
Der isst gern mal was Frittiertes, muss ich ja ganz ehrlich sagen.
Ja, das hat man.
Habe ich durchaus eine gewisse Leidenschaft.
Haben Sie auch
sieht man mir auch an. Dann,
na, ne? Das wollte ich nicht sagen, das haben Sie jetzt aber wirklich vielleicht zu Genüge durchblicken lassen.
Beim nächsten Mal da, ja. Also kann ich nur empfehlen, für Ihren Nachttisch am Sonntag bieten Sie Ihren Kindern mal an, schmeckt hervorragend, ein Deep Fried Mars Bar, also einen frittierten Marsriegel. Schmeckt sensationell.
Also es gibt bei uns weder Marsriegel unfrittiert, dann wird es sie auch nicht frittiert geben. Aber Vielleicht
wunderbar, dass
werde ich meine Kinder mal ins Haus Warnecke schicken, dann kommen sie völlig überzuckert, und ölfrittiert zurück.
Voll frittiert
zurück. Gut. Also, jetzt geht quasi dieses verkleinerte Mietrechtsaktualisierungspaket eben auf den Weg und Haus und Grund Deutschland wird dagegen klagen.
Übrig geblieben ist ja nur die Mietpreisbremse, ja. Und das haben wir ja schon angekündigt. Den Weg werden wir wieder gehen, kann ich hier auch sagen. Wer also unter dem Wirkungsgrad der dritten Mietpreisbremse, die tritt ja dann oder wird dann frühestens in 25 soweit sein, Schwierigkeiten mit der Mietpreisbremse als Vermieter bekommen, kann sich gerne bei uns melden. Wir werden dann wieder Einzelfälle suchen und diese dann vor Gericht, hoffentlich bis zum Bundesverfassungsgericht, zügig bekommen.
Apropos sich bei Haus und Grund in dem Haus und Grundverein melden. Vielleicht geben Sie uns nochmal eine kleine Auffrischungslektion zum Thema, was müssen Vermieter bei der Mietpreisbremse achten? Wie verhalte ich mich mietpreisbremsenkonform, wenn ich vermiete?
Als erstes gilt es natürlich zu prüfen, gilt sie überhaupt für das betreffende Objekt? Da haben wir ja mittlerweile ein absolutes Durcheinander. Zum Teil gab es Verordnungen, zum Teil gibt es verlängerte Verordnungen, einige Verordnungen. Die Länder müssen das ja umsetzen. Die gilt ja nicht pauschal in ganz Deutschland, sondern nur dort, wo die Länder die Mietpreisbremse festlegen. Einige Gerichte haben dann diese Verordnungen der Länder aufgehoben, gesagt, die sind unwirksam, zum Teil wurden sie wieder ersetzt, zum Teil nicht. Es ist ein wahres Chaos, da beraten die Haus- und Grundvereine, wissen wir natürlich, wo sie gelten, wo sie nicht gelten. Und dann ist die große Schwierigkeit da drin, eben tatsächlich die zulässige Miete zu ermitteln. Und das geht im Regelfall vernünftig nur mittels eines Mietspiegels oder einer Mietdatenbank. Und auch das macht genau. Der Haus- und Grundverein.
Also, lassen Sie uns mal konkret werden, weil Sie reden schon wieder so lange, dass ich nur noch Pommes und Currywurst in meinem Kopf höre und mir vorstelle.
Eigentlich haben Sie ja gesagt, Sie frittieren dann doch, zumindest Ihr Gehirn.
Nee, ja, aber es wird von Ihnen durch Sie frittiert.
Sehen Sie mal.
Also wenn ich nun feststelle, für mein Objekt gilt die Mietpreisbremse, wie kann ich dann ansetzen, die Miete, bei Neuvermietung?
Also nehmen wir mal an, Sie haben keine Modernisierung, Sie haben eine einfache Neuvermietung, das Objekt fällt unter den Geltungsbereich der Mietpreisbremse, auch vom Gebäudealter her. Dann darf man maximal 10% oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete vermieten. Das heißt, Sie haben zwei Schritte. Erstens Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete.
Nehmen wir an, sind 10 Euro. So.
Dann packen Sie noch 10% obendrauf. Das kann ich auch noch gut rechnen. Ein weiterer
Euro trotz frittierten Gehirns.
Das haben Sie ja.
Ja.
Ich bin da allgemein.
11 Euro und dann ist der Ofen aus.
Ja. So, das ist ein Riesenproblem, wenn dann eben gleichzeitig, wie es der Gesetzgeber vorhatte, noch versucht wird, die ortsübliche Vergleichsmiete nach unten zu rechnen. Das versuchen ja auch viele Städte und Gemeinden, weil auf die Art und Weise die Möglichkeit, mit der Miete überhaupt die Kosten, die auf den Eigentümer zukommen, zu finanzieren, immer schwieriger wird. Auch dazu muss man wissen, die energetische Modernisierung muss ja auch auf Wunsch der Europäischen Union vorangetrieben werden. Da kommen also in den nächsten Jahren gewaltige Kosten auf die
Hand. Aber es gibt auch Ausnahmen. Es gibt auch Ausnahmen, wenn mein Objekt eigentlich unter die Mietpreisbremse fällt. Ja, gibt es noch Ausnahmen, nämlich wenn es ein Neubau ist oder ein Gebäude. Ja,
also wenn es örtlich unter die Mietpreisbremse fallen würde, also von der Stadt her dazu gefallen würde, dann zählen Neubauten ab 2013 nicht in die Mietpreisbremse hinein oder wenn es eine Modernisierung der Wohnung oder des Gebäudes gab, dann gilt die Mietpreisbremse nicht. Oder aber, wenn Sie bereits vorher eine höhere Miete hatten mit dem Vormieter, auch dann können Sie auf dem Niveau weiterbleiben.
Okay, dann gibt es sozusagen einen Bestandsschutz dieser, in Anführungsstrichen, dieser Miete.
Man könnte es so sagen, aber angesichts der Inflation, finde ich, ist es ja nicht mal mehr ein Bestandsschutz. Könnte man ja sagen, wir machen mal einen Diätendeckel im Deutschen Bundestag und dann gibt es Bestandsschutz, wenn man mal einen Euro mehr gehabt hat. Und dann wird jeder Arbeitnehmer sagen, Moment mal, wir haben gerade Inflation, das geht so nicht, aber Mieten soll so gehen. Also ich finde, es ist nicht mal mehr ein Bestandsschutz.
Okay, also Diäten, also Sie reden über die Abgeordnetenzahlung. Ich war jetzt schon wieder bei Essen, nämlich Sie sollen nicht so viel Currywürste und Pommes
Vielleicht
essen.
Vielleicht sollten Sie mal was Frittiertes essen, dann fühlt sich das Gehirn kräftiger an. Ja. Sie sind kräftiger und haben auch Spaß und Freude am Leben.
Haus und Grund wird klagen. Haus und Grund hat schon geklagt in einer anderen Sache, nämlich bei der Grundsteuer. Und da gibt es jetzt auch ein großes, sozusagen eine große Neuerung, ein Update beim Thema Grundsteuer. Viele, 3 Millionen Menschen haben in Deutschland ihrer Grundsteuer, ihrem Grundsteuerbescheid widersprochen. Und in dem Thema gibt es jetzt wieder ordentlich Bewegung. Was können Sie berichten?
Absolut. Also ich finde, ich sage mal ein Danke vorweg an all die Hörerinnen und Hörer, die jetzt auch gegen die Grundsteuer Einspruch eingelegt haben. Da muss man wirklich sagen, toll, 3 Millionen Bürgerinnen und Bürger, die auch
das ist unglaublich.
Dadurch man kann ein Zeichen setzen.
Fassen,
genau. Ne? Das ist nicht das, was wir so wollen. Das ist genau das richtige Signal und es kommt auch an. Vielleicht als zweiten Hinweis, mit einem Verfahren sind wir inzwischen schon beim Bundesfinanzhof. Das ist allerdings eins im einstweiligen Rechtsschutz. Das heißt, das könnte auch sein, dass da gar nicht in der Sache über das Grundsteuergesetz entschieden wird, sondern nur über die Eilbedürftigkeit entschieden wird vom Bundesfinanzhof. Aber wir sind mächtig unterwegs. Es sind insgesamt über 10 Verfahren, die wir am Laufen haben. Und ich glaube, dass wir da auch zügig gerichtliche Entscheidungen herbeiführen können. Was jetzt aber spannend ist, die ganzen Probleme, die wir hier auch im Podcast schon x-mal angesprochen haben mit der Grundsteuer, die fallen nun langsam auch mal den politisch Verantwortlichen auf, jetzt da, wo es ernst wird. Und so gab es einen Brief von dem Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, Herrn Obtendrenk, und der Finanzministerin von Rheinland-Pfalz, Frau Ahnen, an den Bundesfinanzminister zu einem Thema. Und die haben ihn aufgefordert, das Grundsteuergesetz jetzt doch noch mal zu ändern, dieses Bundesmodell. Was ist denen aufgefallen? Eine Sache, die auch schon seit Jahren bekannt war und die in Sachsen von Anfang an anders eingeführt worden ist. Man muss dazu wissen, dass die Kommune einen Hebesatz festlegt und dann gibt sich eben aus den Berechnungen des Grundsteuergesetzes mal des Hebesatzes der Steuerwert. Und da drin ist auch festgelegt, wie sich Gewerberäumlichkeiten oder Gewerbegrundstücke berechnen und wie Wohngrundstücke. Aber das kann die jeweilige Stadt oder Gemeinde nicht ändern. Sondern wenn sie jetzt als Ergebnis sagt, ich möchte dieselbe Einnahme haben, dann muss sie so lange mit dem Hebesatz spielen, bis sie dieselbe Einnahme hat.
Klar.
Und das führt aber im Regelfall dazu, dass Gewerbegrundstücke finanziell entlastet werden und Wohnen stark belastet. Weil diese Stellschraube, so einem Multiplikator, der dazwischen gebaut ist, eben extrem ungünstig ist. Sachsen hat das schon vor 3 Jahren gesehen und gesagt, ja, dann ändern wir diese Stellschraube, ist ja kein Problem, können wir als Länder. Und korrigieren das Ganze. Chapeau, kann man nicht anders sagen. So, in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, interessanterweise ja bunt gemischte Regierungskoalitionen. Ja, ja. Als es eingeführt wurde, schwarz-gelb, jetzt ist es in NRW schwarz-grün. Die Ampel in Rheinland-Pfalz haben alle nichts gemacht. Und jetzt stellen sie auf einmal fest, oh, das ist aber eine unfaire Kiste. Und jetzt sagen dann auf einmal die beiden, ja, da muss jetzt Herr Lindner mal ran. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz mieses Spiel, denn die Länder haben ja das Recht, das selber zu ändern. Sachsen hatte schon getan. Die könnten sogar völlig eigene Gesetze mit auf den Weg bringen. Und anstatt was zu machen, schiebt man jetzt wieder den schwarzen Peter oder versucht es zumindest, den zum Bundesfinanzminister zu schieben. Und da muss ich sagen, hat er sauber gelöst. Er hat gesagt, ja, wenn Sie was ändern wollen, können Sie es gerne selber machen. Den Ball zurückgespielt. Hier sind jetzt die Länder gefordert, das auch wirklich umzusetzen. Und das ist jetzt Aufgabe vom Obtendrenk und Herrn Wüst, aber auch von Frau Ahnen und der Ministerpräsidentin zu sagen, nee, wir ändern das jetzt endlich mal im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger.
Also letztendlich muss, für mich hört sich das so an, klassisches Eigentor der beiden Länderfinanzminister.
Also ganz ehrlich, wenn sich diese Lesart auch medial durchsetzt, ja. Der eine oder andere sagt jetzt natürlich, oh, ist ja ein Ding, dass der Lindner da nichts geändert hat. Auf jeden Fall, und das wäre, glaube ich, der wichtigste Hinweis an die beiden Landesfinanzminister, das Thema ist für alle Bürgerinnen und Bürger absolut elementar. Und das überhaupt für politische Spielereien zu benutzen, finde ich nicht in Ordnung. Wir alle müssen in Zukunft Grundsteuer bezahlen. Wir machen es jetzt schon. Es geht wirklich um heftige Summen. Die Grundsteuerschraube ist massiv nach oben gedreht worden.
Eigentümer und Mieter, auf die es umgelegt wird.
Genau. Ja. Wir alle bezahlen das Ganze. Und da jetzt einfach nur zu sagen, oh, da müsste mal einer was anderes ändern. Nein. Jedes Bundesland kann ein vernünftiges, eigenes Grundsteuergesetz auf den Weg bringen. Wir sagen immer Vorbild Bayern, Vorbild Niedersachsen, 2 gute Grundsteuergesetze. Da kann man sich auch noch was auswählen. Zack, in den Landtag rein, umsetzen. Die Zeit dafür ist auch noch nicht zu spät. Das muss man immer wieder ausdrücklich sagen. Für das Bundesmodell haben sowohl Nordrhein-Westfalen als auch Rheinland-Pfalz eine unglaubliche Datenmenge erhoben. Jeder, der an den Bundesländern die Grundsteuererklärung abgegeben hat, weiß, was ich meine. Da musste man ja tagelang erstmal forschen, bis man die ganzen Informationen zusammen hatte. Und mit den Informationen kann man unproblematisch auch in NRW und Rheinland-Pfalz das vereinfachte niedersächsische oder das bayerische Modell berechnen und unproblematisch Grundsteuerbescheide rausschicken.
Herr Warnecke, die Bundesregierung hat jetzt 2 Jahre hinter sich und irgendwie hört man so aus diesem Kabinett mit Bauen und Wohnen wollen, die eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Das ging jetzt schon im ersten Teil der Legislaturperiode ordentlich schief. Ja klar, das ist ja ihre Aufgabe als Bauministerin, aber das ging ja in der ersten Hälfte ordentlich schief. Ne? Deswegen vernimmt man so, es gibt eigentlich kaum mehr Motivation, was bei dem Thema zu ändern. Unser Podcast hat, die heutige Episode hat gezeigt, das Gegenteil ist der Fall. Es gibt genügend Themen, die auf der Straße liegen, die den Leuten unter den Nägeln brennen. Und eigentlich geht es jetzt nochmal so richtig rund. Das haben Sie sehr anschaulich erläutert, auch wenn ich sagen muss,
Sie haben nichts verstanden.
Nee, größtenteils ist bei mir die Currywurst immer hängen geblieben. Ich habe jetzt richtig Hunger.
Langsam haben wir Hunger.
Ja, ich habe jetzt richtig Hunger. Heute Abend würde ich sagen, verzichten wir auf den Wein und gehen zusammen Currywurst essen.
Klingt gut, bin ich dabei.
Vielen Dank, dass
Sie da waren. Kühles Bierchen
dazu. Und kühles Bier dazu.
Ja, wunderbar. Endlich mal der richtige Kurs hier.
Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, mich gefreut. Bis denn.